Denken ohne Geländer. Und warum? Sie sagt, im 20. Jahrhundert ist das Gewebe der Tradition fadenscheinig geworden. Ich meine, sie denkt natürlich an Faschismus und an Stalinismus. Es waren ja immerhin zwei Kulturnationen. Also ich meine, Deutschland hat, glaube ich, der Welt mit die höchste Anzahl der Philosophen geschenkt, soweit man das beurteilen kann, ja? Oder zumindest eine ganze Menge sehr maßgeblicher Denker und auch ein paar Denkerinnen. Aber das Gewebe der Tradition ist fadenscheinig geworden. Und dann hat sie gesagt, und im Faschismus und im Stalinismus ist der Faden gerissen. Man kann das nicht mehr zusammenknoten. Man kann das nicht mehr flicken. Und jetzt ist die Aufgabe, sagt Hannah Arendt in den 60ern und 70ern, denken ohne Geländer. Selber denken macht frei. Und sie war ja auch eine Kant-Kennerin und ich habe ein Buch von ihr, da sind ihre Vorlesungen zu Kant drin. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich Kant lesen kann, in den Vorlesungen von Hannah Arendt. Ich habe es probiert, nachdem ich sie gelesen hatte, ich kann es immer noch nicht. Ist mir einfach zu sperrig, aber die Inhalte finde ich trotzdem gut. Und da sagt sie, dieses Selberdenken, das ist eben aufgeklärtes Denken, aber sie sagt, die Aufklärung befand sich nicht sehr lange auf diesem hohen Niveau, wo man auch das eigene Denken in Frage stellt. Die Aufklärung wurde sehr schnell flach und dann hat man nur noch das Denken von anderen in Frage gestellt und das eigene nicht mehr. Das ist dann die flache Aufklärung. Ja. Und das ist dann, mündet dann in dem, was ich nicht verstehe, gibt es nicht. Ist ja logisch. Sonst würde ich es ja verstehen. Also ich halte dann mein eigenes Denken für das Nonplusultra und kritisiere die Meinung von anderen Leuten. Wer so denkt wie ich, ist intelligent und wer nicht so denkt wie ich, ist blöd. Ist einfach zu dumm, um wirklich zu verstehen, wie es ist. Und ich meine, intellektuell versteht man, dass das unhaltbar ist. Aber wenn man selber eine Meinung hat, ja, dann ist man so überzeugt davon, dass das richtig ist, dass es sehr schwer ist zu sagen, das ist jetzt eine Art zu denken. Das ist eine Meinung. Das sagt Lessing dazu, auch zitiert von Hannah Arendt. Ein jeder sage, was ihm Wahrheit dünke, die Wahrheit selbst sei Gott empfohlen. Also, sehr schön. Also, man soll sagen, was man denkt. Man soll auch dazu stehen. Man soll auch das ausdrücken, was man denkt. Aber man soll wissen, das hat Grenzen. Und das ist hohe Aufklärung. Und mein Kant hat es ja sehr schön formuliert, er hat gesagt, ich rede nicht über Gott. Ich kann über Bilder von Gott reden. Aber ich rede nicht über Gott. Also er hat die Grenzen des Verstandes einfach gesehen. Und hat uns die wichtige Einsicht geschenkt, dass Zeit und Raum Kategorien des Denkens sind. Das finde ich schon ziemlich gut. Also, ich finde Philosophie schon gut. Ich finde Religion auch gut. Jetzt kommt aber die Weisheit. Weisheit. Der Weise hängt an keiner Idee. François Julien. Und die Prototypen des Weisen in diesem Ansatz von diesem französischen Philosophen ist Lao Tzu, Konfuzius und Buddha. Stärker Lao Tzu und Konfuzius, Zhuangzi ein bisschen. Und das Schlüsselwort dafür ist, der Weise hängt an keiner Idee, sondern handelt je nach dem. Und das macht die westlichen Menschen, die in China Verträge machen wollen, verrückt. Weil da wird nicht gesagt, 10 Punkte und wir richten uns die nächsten 5 Jahre nach den 10 Punkten. Da würden die Chinesen sagen, ja nein, ich weiß ja nicht, was in 2 Jahren passiert. Muss man entscheiden, je nachdem, was eben dann passt. Man muss den je spezifischen Zugang zu einem Thema, zu einer Situation, zu einem Problem sehen und dann einen je spezifischen Weg gehen. Und da heißt es, jede Position als Dauerlösung ist falsch. Ich kann eine Position einnehmen heute und sagen, ich finde, wir sollten das so machen. Aber wenn ich dann sage, und das machen wir jetzt die nächsten 10 Jahre so, Augen zu und durch, geht nicht so gut. Und, also Julien ist dann manchmal etwas überspitzt in seinen Ausformulierungen und sagt zum Beispiel, Altruismus als Position ist falsch. Wir können ja jetzt ganz kurz das Fenster öffnen. Ganz kurz öffnen. Ja, also noch einmal, jede Position, die als Dauerlösung präsentiert wird, ist falsch nach diesem Ansatz. Selbst Altruismus als Position ist falsch. Individualismus als Position sind falsch. Es geht darum, situativ das Angemessene zu tun. Und die philosophische Begründung, auch dafür gibt es eine philosophische Begründung, die Mitte ist die Leerheit, an nichts festhalten. Dann möchte ich ein bisschen was sagen über das Reden in diesen unterschiedlichen Einstellungen zur Welt oder Haltungen zur Welt. Die Griechen suchen die Wahrheit durch Dialog und Konfrontation. Ja, sie stellen verschiedene Meinungen gegeneinander und suchen dann nach Zustimmung für ihre Meinung. Das ist also im Prinzip ein politisches Verhalten. Ja? Ich überspitze etwas, ich diskutiere konfrontativ und versuche, Zustimmung für meine Position zu finden. In China dominiert eher die indirekte Rede, die Anspielung, das Beiläufige, die Bemerkung, die nebenbei gemacht wird. Und Julien meint, das hat auch was zu tun mit den Gepflogenheiten an Fürstenhöfen, wo es unendlich viele Intrigen gibt und man sich hüten muss, irgendetwas klar und deutlich zu sagen, weil man sonst ganz schnell ausgeschaltet wird. Die griechischen Philosophen sind die, oder die bezeichnen sich selber so, als die, die anders denken als die anderen. Die suchen die Originalität des Ausdrucks. Die wettstreiten miteinander. Ja? Man will es ganz speziell sagen, dass es sich abhebt. Und also gerade in Griechenland, in diesem Kontext der öffentlichen Diskussion, ist die Suche nach Wahrheit eine öffentliche Angelegenheit. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein und es kann auch zu Krieg führen, wenn man die Dinge unterschiedlich sieht. Weisheit ist etwas, was man persönlich realisieren muss. Es hat etwas mit uns selber zu tun. Ja? Ich kann zwar Anhängerin einer bestimmten Wahrheit sein, aber eigentlich kann ich nicht Anhängerin von Weisheit sein, sondern ich muss es selber verstehen. Ich muss es einfach selber verstehen. Ich muss fähig sein, ein Selbstgespräch mit mir zu führen, immer wieder, bis ich selber verstehe. Auch beim philosophischen Denken führt man Selbstgespräche, innere Dialoge, aber man ist eher bereit, Partei zu ergreifen für eine bestimmte Haltung und man sucht sozusagen immer auch dann nach einem Gegenüber, mit dem man diskutieren kann. Man sucht, also man nimmt Partei und dann gibt es halt eine andere Seite und in dem Sinne, sagt Julien, ist die Philosophie zum Fortschritt verdammt. Weil sie sagen, Partei ergreift, dann fehlt etwas, dann gibt es eine andere Position, dann muss man wieder diskutieren, das heißt, es geht immer weiter. Und wenn man diesen Weisheitsansatz verfolgt, dann kann man beide Seiten verstehen. Man kann das verstehen, in einer Situation ist das richtig, in einer anderen Situation ist das richtig. Man kann beiden Seiten zugleich entsprechen. Man kann variabel handeln, je nachdem. Und von daher ist der Weg der Weisheit immer ein Versuch, auch den Weg der Mitte zu gehen, aber nicht Mitte im Sinne von Mittelmaß. Also ich vermeide jetzt mal irgendwelche Standpunkte, ich gehe den Weg der Mitte. Sondern die Mitte, die man findet, wenn man die Extreme auslotet. Mal so und mal so. Ja, und in dem Ansatz heißt es dann, das Unglück der Menschen ist nicht der Irrtum, darin kann man sich, sondern die Parteilichkeit. Dass man sich festlegt auf eine Seite und damit verfehlt man das Ganze. Parteilichkeit führt zum Streit und zur Vernachlässigung des anderen, der anderen Seite, der anderen Perspektive. Das ist jetzt mal so ein kleiner Rundschlag. Religion, Philosophie, der Weg der Weisen. Ja, und jetzt ist meine Frage, was lehrt der Buddhismus? Ich meine, wir können natürlich jede Person für sich überlegen, welchen Weg gehe ich selber, aber das ist dann im nächsten Schritt. Ich möchte jetzt ein bisschen was sagen zum Buddhismus. Ich würde das mal ganz überspitzt so sagen. Der Buddhismus in seinen vielen Varianten, denn es gibt ja nicht den Buddhismus. Es gibt Lehrreden, es gibt Schriften, es gibt sehr unterschiedliche Überlieferungslinien, die auch sehr stark kulturell geprägt sind durch die Länder, die Kulturen, in denen Buddhismus gelehrt wurde. Also indischer Buddhismus der Frühzeit ist etwas ganz anderes als der Buddhismus, der dann in China Fuß fasste. Also der erst überliefert wurde nach China, das war indischer Buddhismus. Aber als er dann wirklich Fuß fasste, Wurzeln schlug im Chinesischen, war das eigentlich eine Verbindung von Daoismus und Buddhismus, also chinesischen Daoismus und indischen Buddhismus. Und dann ist was Eigenständiges entstanden, was man dann als Chan und in der japanischen Form Zen bei uns kennt. Aber auch da gibt es wieder verschiedene Strömungen, Richtungen, die auch in unterschiedlichen Jahrhunderten unterschiedlich interpretiert wurden. Tibetischer Buddhismus ist wieder was anderes, Sri Lanka, Burma, Thailand, Taiwan, Korea, Vietnam, unglaublich verschieden. Ja? Und es ist müßig zu fragen, was ist der richtige Buddhismus? Das lieben wir Deutschen zwar sehr. Also der richtige Buddhismus ist der älteste. Okay? Die ältesten Schriften in meiner Interpretation, das ist der richtige Buddhismus. Gibt es andere Meinungen, wie man aus Japan hört? Die modernste Form des Buddhismus. Ja, ein bisschen wie die monotheistischen Religionen manchmal argumentieren, habe ich in interreligiösen Dialogen oft gehört, der Islam ist die modernste Form des Monotheismus, weil es die jüngste Fassung ist. 7. Jahrhundert. Deswegen ist er das Aktuellste für unsere Zeit. Und es gibt Gruppen in China, in Japan, die sagen, Nichiren-Buddhismus, das ist das Aktuellste für unsere Zeit, weil es die modernste Fassung, 12. Jahrhundert. Alles andere ist altmodisch. Okay. Also was ist der richtige Buddhismus, ist eigentlich die falsche Frage. Es ist eher die Frage, mit welcher Art von Buddhismus kann ich was anfangen? Mit welcher Art von Christentum kann ich was anfangen und nicht, was ist richtig? Denn die verschiedenen Varianten, das ist meine These, und da gibt es auch viele religionswissenschaftlich interessierte Leute, die das ähnlich sehen. Die unterschiedlichen Schulen und Richtungen haben was mit den Leuten zu tun. Es sind letztlich Mentalitätszirkel. Ja, Leute, die ähnlich ticken, fühlen sich einer bestimmten Richtung, von einer bestimmten Richtung angezogen und prägen die natürlich dann auch, wenn sie die praktizieren. Ja, okay. Also die verschiedenen Buddhismen, die es gibt, da gibt es meiner Meinung nach religiöse